ungefähr bildhaft den Jüngern, wie es sein wird, wenn er wiederkommt, wenn Jesus ein zweites Mal auf diese Erde kommt. Genau. Und die Antworten von Jesus in diesen Stellen entsprachen oftmals nicht der Erwartung der Leute. Es ist wirklich spannend. Zum Beispiel als die Pharisäer oder also einfach die Gelehrten zu dieser Zeit zu Jesus kamen und ihn fragten: Herr, ist es erlaubt, Steuern zu zahlen? Und Jesus antwortet einfach nicht ja oder nein, sondern er fragte sie: Was ist auf dieser Münze? Und dann sagten sie, also schlussendlich geht es einfach darum, dass Jesus ihnen schlussendlich sagte: Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Und das war nicht eine Antwort, die sie gerade erwarteten. Ich möchte gern eintauchen in die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Und das finden wir in Markus 12, 28 bis 34. Ich lese die Stelle vor. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu. Und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Die Schrift war Jesus eine sehr wichtige Grundlage. Er kannte sie sehr gut. Und das war auch sehr wichtig für sein Handeln und sein Wissen. Im Unterthema, im Vorhinein, also vor dieser Frage, warf Jesus den Fragenden nämlich vor, dass sie so fragten, weil sie die Schrift nicht kannten. Und dass Jesus die Schrift sehr gut kannte, das imponierte dem Fragenden in dieser Stelle sehr. Und darum fragte er Jesus auch nach dem wichtigsten Gebot. Wir lesen nämlich im 5. Mose 6, 5, dass Gott mit seinem ganzen Verstand, aus ganzer Kraft und so weiter zu lieben, sehr wichtig ist. Wie auch im 3. Mose 19, 18, dass wir unsere Nächsten lieben sollen. Und nach dem orientierte sich Jesus. Wichtiger also als alle Opfer, beziehungsweise heutzutage unsere Handlungen, ist, dass wir Gott nahe sind und dass wir ihn aus ganzem Herzen lieben. Das war Jesus auch bei Simon wichtig, bei Petrus, als er ihn dreimal fragte, Simon, liebst du mich? Er hatte nicht im Fokus, dass Simon ihn dreimal verleugnete oder als dass er gefangen genommen wurde, jemanden das Ohr abhaute. Nicht dieses Fehlverhalten, sondern Jesus interessierte, was in Simons Herz vorging, ob Simon Petrus Gott liebte. Das ist Gott ganz wichtig. Und das ist Gott auch bei uns ganz wichtig. Und ja, wie sieht das bei euch aus? Ich würde gerne in eine Vertiefungszeit gehen, in den ersten 3 bis 4 Minuten, wo wir Gottes Herz näher kommen und ihm unsere Liebe gestehen. Tragt vor Gott, was ihr im Herzen habt, vor dieser Zeit. Kommt zu ihm und wisst, dass ihn nicht euer Fehlverhalten interessiert, sondern dass ihm ganz wichtig ist, dass ihr ihn liebt.
Ja, Jesus, wir dürfen staunen über dir, über dem, was du uns an Liebe geschenkt hast, wie du uns vorgelebt hast und vorangegangen bist. Danke für dein Leben und das, was du uns auch gerade in der Bibel hinterlassen hast, über die Zeit, als du hier warst auf der Erde. Und danke, dass du auch heute so real bist, dass du uns Gnade schenkst, Liebe schenkst, die vorausgeht, auch gerade dort, wo wir Fehler machen, dort, wo wir es nicht auf die Reihe kriegen. Da steht deine Liebe darüber und deine offenen Arme. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, dass du einfach in dieser dienenden Weise auch jetzt unter uns bist. Amen. Ich habe aus diesen vielen Fragen, die Themen, die in diesen 2 Kapiteln vorkommen, 2 Verse ausgewählt. Interessant ist, da stellt Jesus die Frage und nicht die Jünger. Und zwar ist es, bevor Jesus mit den Endzeitreden beginnt, da steht in Markus 1, 13, 1 und 2, als Jesus den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh doch, was für mächtige Steine und was für prunkvolle Bauten. Dich beeindrucken diese gewaltigen Bauten, entgegnete Jesus. Jesus war ja mit den Jüngern immer wieder im Tempel, war dort unter den Leuten, war mit den Schriftgelehrten zusammen, mit den Gelehrten. Und es war ein Moment, da verließ er den Tempel, sie standen draußen, als das dieser Jünger sagte, Meister, sieh doch, was für mächtige Steine und was für prunkvolle Bauten. Und ich finde es spannend, dass dieser Jünger dies zu Jesus sagte, weil in den vorangehenden Themen ging es nie um den Tempel. Es waren viele andere Themen. Es ging um die Vollmacht von Jesus, um die Staatssteuern, um das wichtigste Gebot, das Opfer der armen Witwe, die Frage nach der Auferstehung nach den Toten, der Toten. Es ging darum, ob Messias der Sohn von David ist oder der Herr Davids. Es waren ganz andere Themen und es war Palmsonntag, der Einzug in Jerusalem. Die Leute waren in Aufruhr, etwas bewegte sich. Und nun lenkt einer der Jünger dieses Thema auf den Tempel. Und er fragt, Meister, siehst du das, diese prachtvollen Bauten? Auf was wollte wohl dieser Jünger hinaus? Wollte er auf etwas hinweisen? Und ich weiß, für die Juden war der Tempel ein wichtiger Ort. Wollte er Jesus beruhigen in all den Aussagen, dass der Tempel doch der Ort ist, der steht, wo Sicherheit ist, der standhaft ist und der sich auch sehen lässt? Oder war es ein Nebengeleise, auf das Jesus, auf das der Jünger Jesus nehmen wollte. Wir wissen es nicht, wir können nur interpretieren. Mich bewegt vielmehr die Antwort von Jesus. Er stellt die Faszination des Jüngers in Frage. Er sagt, dich beeindrucken diese gewaltigen Bauten. Er hat eine konkrete Frage. Ist das deine Faszination? Es scheint mir so, als würde sagen, ist das alles, was dich gerade beeindruckt in dieser Situation, in der wir sind? Wohin ist eigentlich dein Blick gerichtet? Ist das gerade das Wesentlichste, was uns bewegt? Wir dürfen nicht vergessen, in welche Momente hinein diese Aussage kam. Ich glaube, nicht nur bei den Jüngern, wenn wir die Fragestellungen der Schriftgelehrten, der Sadduzäer anschauen und auch der Jünger, da schien sich viel zu bewegen. Wahrscheinlich war in der Luft auch so, dass etwas sich ändern wird, weil nachher kommt ja dann die Gefangennahme von Jesus. Waren die Bauten das Wichtigste für diesen Zeitpunkt? Ja, vielleicht sahen die Jünger auch darin eine sichere Burg. Der Mensch sehnt sich nach Sicherheit, ganz natürlich. Und aus der alttestamentlichen Sicht hatte der Tempel eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Und ich bin aber überzeugt, dass Jesus echt nicht beschäftigt war mit diesen Bauten. Das war für ihn ein Ort, wo er die Leute treffen konnte. Er war mit ganz anderen Themen besetzt. Seine Prioritäten und auch sein Blickwinkel waren auf etwas ganz anderes gerichtet. Und wir lesen in Lukas 19, 41 und 42, und da spüren wir etwas vom Herzen Jesu. Da steht geschrieben, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Ich denke, das war der Herzschmerz. Das war das, was Jesus bewegte über Jerusalem. Das Anliegen von Jesus war, dass die Menschen echten Frieden finden. Er wollte ihnen den Vater zeigen, er wollte sein Reich den Menschen zeigen und er versuchte, dies auf ganz verschiedene Weisen ihnen zu erkennen und zu verstehen geben. Die Not, dass die Menschen das nicht erkannten, was wirklich Friede bedeutet, hat Jesus wahrscheinlich viel mehr bewegt als irgendwelche Gebäude. Und deshalb war es wahrscheinlich wie eine Ohrfeige, die aus diesem Munde von Jesus dann für diesen Jünger kam. Jesus war so viel im Tempel. Jesus wusste, was den Juden der Tempel bedeutete. Aus dem Alten Testament kennen wir das. Und die Tatsache ist wirklich, dass kein anderer Stein auf dem anderen bleiben wird. Das haben sie ja dann auch 70 Jahre nach Christus erlebt, wie der Tempel wirklich zerstört wurde. Und ich frage mich heute, wir kennen ja mehr, war das auch ein Stück Symbolik, dass der Tempel zerstört wurde? Weil Jesus hat das neue Zeitalter eingeläutet, mit seinem Tod, mit der Auferstehung, mit der Himmelfahrt und dem Kommen des Heiligen Geistes eröffnet er ganz neue Dimensionen. Das war nicht mehr der örtliche Tempel, dieser Bau, was zählte. Und wir wissen gemäß der Schrift, dass wir durch die Erlösung von Jesus, wir persönlich, der Tempel des Heiligen Geistes sind. Die wir die Erlösung annehmen. Der Tempel bekommt eine neue Bedeutung. Lesen wir in 1. Korinther 3, 16. Für die Jünger damals waren diese Dimensionen nicht fassbar. Uns wäre es genau gleich gegangen, sind wir ehrlich. Jesus redete zwar davon, aber es war nicht vorstellbar, es war nicht greifbar. Interessant ist, dass der Jünger Johannes in seinem Evangelium uns da einen weiteren Blick mitgibt, wenn wir aus diesen Zeiten lesen, wo Jesus mit den Jüngern zusammen war, bevor er gefangen genommen wurde und vor seinem Sterben. Und ich möchte euch ganz ein bisschen mit hineinnehmen in Johannes 14, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist. Und ich denke, das sind Worte, die gelten für uns genauso wie damals, wie er das den Jüngern hat versucht zu erklären. Ab Vers 16. Und der Vater, wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen hat, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Das fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht der Judas Ischariot. Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht dieser Welt? Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich liebt, richtet sich nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Vielleicht, wenn wir diesen Text sehen, diese Rede von Jesus, da schüttet er sein Herz aus, da bringt er sich rüber. Auch das Anliegen des Vaters, das Anliegen, dass das weitergeht. Und da können wir vielleicht verstehen, noch besser verstehen, wenn Jesus sagt, dich beeindrucken diese gewaltigen Bauten? Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und ich habe mich gefragt, haben wir nicht auch solche Bauten in unserem Leben, die wir viel höher setzen, uns den Blick nehmen für das, was Jesus meint? Bauwerke sind vergänglich. Aber der Tempel, den du sein darfst, wo der Heilige Geist darin wohnt, der hat Ewigkeitswert und der führt zum Leben. Der führt in diesen Frieden hinein, von dem Jesus redet. Und Jesus lädt uns ein, uns mit diesen göttlichen Perspektiven und Prioritäten zu verbinden. Und ich glaube, die Fragen helfen uns. Was beeindruckt mich? Was fasziniert mich? Oder auch die Frage, worüber weine ich? Weine ich nur über mich selber, in meinem Selbstmitleid, oder habe ich eine Anteilnahme an den göttlichen Dingen? Und wofür gebe ich mein Leben hin? Wofür brenne ich? Was schaue ich an? Und ich finde es spannend, schon Simon hat diesen Vers aus Markus 12, 24 erwähnt, wo Jesus zu den Sadduzäern sagt: Seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt? Und für mich liegt da ein großes Geheimnis drin. Wenn wir die Schrift kennen, die Worte Jesu, oder was uns einfach geschenkt ist in der Bibel, und die Kraft Gottes erleben, ich denke, da unterliegen wir viel weniger solchen Irrtümern. Ich sage nicht, wir haben keine mehr. Wir sind beschränkt in unserer Erkenntnis. Aber ich glaube, das sind tiefe Geheimnisse. Was hier Jesus den Sadduzäern sagt, würdet ihr die Schrift kennen, würdet ihr die Kraft Gottes erleben, dann würdet ihr nicht so viel irren. Ich kehre jetzt den Satz um. Aber ich denke, wir verstehen, um was es geht. Es sind erstrebenswerte Ziele, die Schrift zu kennen. Und es geht mir hier nicht um das Picken der Dinge, sondern den roten Faden der Liebe Gottes in der Bibel zu verstehen und zu schauen, wie denkt denn Jesus, wie redet die Bibel generell über diese Themen, die dich bewegen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wie die Leute damals Fragen stellen und uns von der Schrift her Antworten schenken lassen, auch vom Heiligen Geist her. Ich erlebe viel, viel Inspiration durch den Heiligen Geist beim Bibellesen oder wenn ich irgendwo in einem Gottesdienst sitze, im Lobpreis. Ich erlebe so viel Inspiration und auch Dinge, wo mir der Heilige Geist ganz praktische Dinge zeigt. Manchmal sage ich zu meiner Familie, Gott ist einfach genial. In meinem ganzen Pensum drin bin ich, ich glaube, da bin ich echt darauf angewiesen, dass die Dinge der Heilige Geist ansprechen kann, die dran sind. Und um das bete ich immer wieder. Denn all das, was von der Schrift her kommt, vom Heiligen Geist her, das prägt unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Entscheidungen und daraus auch unser Handeln, auch unser Miteinander, ob in der Gemeinde, in der Familie, dort, wo du arbeitest. Es prägt uns und wir haben eine Botschaft, die nonverbal durch den Heiligen Geist gelegt wird. Wir stehen kurz vor Ostern und ich wünsche uns, dass wir unsere Zeit verstehen, in der wir sind. Dass es nicht um Bauten geht, nicht um irgendwelche äußeren Dinge, sondern dass es darum geht, dass wir geistlich verstehen, was geht in der unsichtbaren Welt ab. Was hat Jesus mit Ostern bewirkt? Und ich glaube, Gott will uns darin auch Weisheit schenken, gerade auch mit der ganzen Thematik Covid. Wenn wir jetzt eine Diskussion anstoßen würden, am Schluss hätten wir vielleicht Streit untereinander, weil jeder anders denkt. Aber lasst uns von Gott her mit Weisheit in diese Dinge hineindenken. Weil ich glaube nicht, dass es Corona als solches ist. Ich glaube, Gott hat ganz andere Dimensionen bereit, in denen er Wachsamkeit von uns möchte. Und Gott will seine Kinder durch diese Zeiten führen in seiner Weise. So wie er damals mit den Jüngern und dem Volk durchgegangen ist, bis hin zur Festnahme von Jesus. Gott hat sich immer manifestiert, weil das ist sein Herz. Und etwas müssen wir einfach wissen, Gottes Ordnungen und Systeme sind nicht die Weltsysteme. Wir denken zu sehr in unseren Weltsystemen. Gott hat andere Systeme. Und ich wünsche uns, dass wir unsere Fragen echt authentisch stellen, aber in der Weise, dass wir sagen, Jesus, ich möchte verstehen, was sind die göttlichen Ordnungen? Was ist dein Herz? Was ist jetzt dran? Und Gott hat eine andere Dimension als wir. Wir denken sehr oft im Daily Business. Gott denkt viel weiter. Er denkt bis in die Ewigkeit. Und ja, ich lade euch ein. Lasst euch auf das ein. Stellt eure Fragen, aber lasst euch vor allem hineinführen in diesen Frieden, den Jesus so wichtig ist. Es gibt doch Dinge, da kriegen wir keine Antwort. Ich denke, das kennen wir alle. Da sitzen wir da und denken, okay, Gott, und jetzt? Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da musste ich mein Warum beerdigen, weil das Warum mich kaputt machte. Ich musste sagen, okay, Gott, du weißt es. Es ging mir wie dem Petrus, als er sagte, ja, Herr, du weißt es. Und ich glaube, es braucht beides. Das Eintauchen in die Fragen, aber auch das Ruhen im Frieden Gottes über den Fragen, die wir haben. Und nicht immer die Idee haben, wir müssen alles gelöst haben. Wir sind in einer Zeit, wo wir auf alles eine Antwort möchten und überfordern uns oftmals auch darin. Aber lasst uns nicht Gebäude bauen, sondern lasst uns das Herz Jesus in uns hineinnehmen und mit dem leben, was dir Jesus aufs Herz gibt. Und das ist sehr unterschiedlich. Ich habe sehr geliebt, mit Simon die Vorbereitungen zu machen. Und ich spüre, ich habe ihm auch gesagt, Simon, es ist so cool mit dir. Du bist jung, du bist dynamisch. Ich bin so eher gelassen und weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber es tut gut, wir tun einander gut. Das Reich Gottes baut mit jedem von uns. Gott baut sein Reich mit jedem von uns. Und wenn du nur noch beten kannst, bete und freu dich vor allem am Leben. Gott hat uns ein Leben geschenkt der Fülle und mit ihm zusammen auch eine Zukunft. Und ich möchte euch segnen mit den Worten von Jesus aus Johannes 14, gerade auch in deine Fragen hinein oder auch in die Fragen hinein, die wir als Gemeinde haben. Jesus sagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch doch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Seid reich gesegnet damit. Und ich bin gespannt, was Gott auf eure Fragen für Antworten hat. Er wird antworten. Jesus sagt selber, wer sucht, der findet. Und wenn du viele Fragen hast, mach dich auf den Weg. Er will dir in der Schrift begegnen und er will dir in seiner Kraft begegnen. Das ist unser Gott. Lass uns einen Moment einfach stille sein. dass das, was der Heilige Geist in dir ansprechen konnte, einfach da Raum bekommt. Wir sind einfach einen Moment Stille. Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns immer wieder einfach auch lehrst und mitnimmst, was die wichtigen Dinge im Leben sind, was zählt. Und wir brauchen deine Inspiration, deine Weisheit, auch deine Offenbarung in unser Leben hinein, in unseren Alltag hinein, auch für uns als Gemeinde. Wir sind so darauf angewiesen, dass wir die Dinge aus deinen Augen sehen dürfen und dass wir unseren Blick nicht am Falschen haften lassen, sondern daran festhalten, was du uns sagen möchtest. Ich bin so dankbar, bist du auch ein ganz praktischer Gott, der einfach in die praktischen Dinge hinein uns helfen will, uns versorgen will. Du hast eine große Fürsorge auch. Und danke, dass wir uns mit den Dingen verbinden dürfen, die du auf dem Herzen hast. Und danke, dass auf deinem Herzen jedes von uns ganz persönlich ist. Du denkst im Großen, aber du denkst auch sehr im Kleinen. Du bist jedem von uns ganz nah. Du kennst jedes, du kennst auch alle Fragen, die wir haben. Danke, dass wir einfach damit auch kommen dürfen. Du freust dich, wenn wir kommen. Du sagst Ja dazu. Und ich spüre auch immer wieder, dass es von mir eine Bereitschaft braucht, Dinge in meinem Leben zu korrigieren. Ich möchte einfach sagen, du darfst das. Du darfst mein Denken berühren, meine Gefühle berühren, dass Neues entstehen darf, was von dir kommt. Danke, dass du uns hilfst, Altes loszulassen, was nicht bewährt ist. Blicke loszulassen von Dingen, die nicht bewährt sind. Und in das einzusteigen, was von dir ist. Weil dort ist Leben, dort ist die ganze Fülle und vor allem es baut auch für die Zukunft. Dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Segne jedes einfach mit dem, was es gerade braucht. Du bist ein Gott, der gerne austeilt. Danke vielmals für diese Güte. Amen. Amen.